Es ist die Kultsendung
für mit Tierfreunde, Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber. Es ist Mittwoch, es ist fest und flauschig. Boomer Cringe, Kalenderwoche 38. Hey Freaks, hey Olli.
Hey Freaks da draußen, wir putzen eure Gehörgänge. Mit unseren akkuraten Stimmen kommen wir in euren Kopf gekrochen und begrüßen euch in der Mitte der Woche zur Boomer Crunch Sendung. Es ist, wie du richtig gesagt hast, der 21. September, Jan. Ja. Wir treffen uns kurz, um einmal zu horchen, wie es bei uns so läuft, wie es so geht, ob du noch bei Sinnen bist, ob du noch gut drauf bist. Ja. Es ist auch immer so ein bisschen so ein Abklopfen beim anderen inzwischen, ja, genau. Nach 10 Jahren Zusammenarbeit. Ist der andere noch gut? Driftet er vielleicht ab?
Kann man sich drauf verlassen?
Richtung? Kann man sich auf den anderen noch verlassen? Mhm. Na, zum Beispiel.
Es ist immer letztlich auch immer Sorge um die eigene Existenz, weil wir haben uns natürlich jetzt über diese lange Zusammenarbeit auch irgendwie aneinander gekettet auf eine Art. Für uns beide ein Risiko, muss man sagen. Für uns beide.
Wenn ich jetzt nach rechts abdriften würde, so ein bisschen so am Anfang würde auch immer so, wenn du über Dieter nur schlecht redest, dann der Dieter, der ist doch eigentlich,
was hast
du
eigentlich? Hör mal auf damit.
Und anfangen würde und dann aber auch langsam, also weißt, rechts ist jetzt völlig falsch mit Dieter Nuhr, aber du weißt, was ich meine, mehr ins Konservative und anfangen würde, würdest du da privat mit mir drüber reden?
Also oder alleine, dass du jetzt relativierst, dass du Dieter Nuhr überhaupt nicht rechts findest, da mache ich mich ehrlich gesagt schon Sorgen.
Der hat die Grünen gegründet, Mann.
Ja, aber ganz ehrlich, 1980. Da war aber auch so Schili war auch mit dabei, der ist am Ende auch mit dem Knüppel durch die Gegend gelaufen.
Und der Fischer, der hat Steine geworfen auf die Bullen, da gibt's Aufnahmen. Aber jetzt mal ehrlich, würdest du mich dann ins offene, also würdest du das hier ausspielen, wenn ich jetzt anfangen würde, so ziemlich stark doch in so eine, oder anfangen würde, so neugeborener christlich zu werden?
Das fände ich eigentlich ganz spannend. Also wenn du ins Religiöse abdriften würdest, das würde ich eigentlich so lange mitmachen, solange du dich nicht irgendwie in einer alten Scheune einschließt mit anderen Gesinnungsgenossen und drohst dich in die Luft zu sprengen, wenn die Polizei kommt. Bis dahin würde ich es eigentlich mitmachen. Und würdest, selbst wenn du in der Scheune wärst, noch sagen, ey Olli, wenn du eine Standleitung hast und wir irgendwie audiomäßig per Zoom verbunden
dann
sind.
Dann können wir noch weiter. Ja, würdest du auf alle Fälle den Podcast weitermachen?
Ja,
aber wenn also ich meine, das mit dem Christlichen ist nicht so weit hergeholt, nachdem bei uns heute der Fernsehertag überlief und wir tatsächlich die Beerdigung der Königin, Queen Elizabeth, mitverfolgt haben. Das glaube ich über 8 Stunden, ich glaube es läuft immer noch, wir können es ganz offen sagen, wir nehmen spät am Montag, also fast schon am Dienstag auf. Ihr hört die Sendung eigentlich auch fast wieder brühwarm.
Genau.
Es lief den ganzen Tag heute und man muss sagen, es war eine sakrale Stimmung, die dafür gesorgt hat, dass ich auch sehr viel über den eigenen Tod, was du ja nicht so gerne magst, wenn es dir so ein bisschen düster
wird. Das wollte ich aber ganz kurz mal zurechtrücken, weil pass mal, ich habe nämlich überlegt, warum das so ein dominantes Thema ist für dich.
Ich bin 48, du kommst auch noch in die Jahre.
Ich habe relativ früh in meinem Leben ja festgestellt, dass das Leben endlich ist, weil ein sehr enges Familienmitglied, als ich noch sehr jung war, gestorben ist.
Auch bei mir war das der Fall. Trotzdem heißt es ja noch lange nicht, dass man das eigene Leben nicht gut finden kann.
Aber ich weiß nicht, bei mir war es quasi, dass der Vater sehr jung gestorben ist, also sehr, sehr jung. Und deswegen war das zum Beispiel, als ich das Alter meines Vaters erreicht habe, was noch gar nicht so lange her ist, habe ich gedacht, okay, ab jetzt ist Bonuszeit. Also ich habe ohnehin nur damit gerechnet, rein von der Veranlagung nur bis 37 zu leben. Und alles darüber hinaus ist, ich bin quasi in einer kompletten Bonuszeit.
Lebst du jetzt schon mit dem Gefühl, dass das alles schon Bonuszeit ist,
total,
die du jetzt hast?
Vielleicht
ist das gar nicht mal die schlechte Einstellung, jeden Tag als Bonus, als Geschenk zu
sehen. Obwohl ich das auch nicht weiß, weil dir auf du jeden Tag als Geschenk siehst. Aber das ist jetzt was anderes. Aber ich verstehe das natürlich. Aber das hat ja damit nichts zu tun, dass man trotzdem auch darüber, ich finde es gerade ganz interessant zu sehen, was ich bei mir sich so verändert, was aber auf mein Blick auf Sachen sich so verändert. Und natürlich auch zu merken, dass man jetzt zum Beispiel zum 48. Mal Weihnachten feiert. Dass man also die Zahlen, so eine Sachen so zu sehen, das finde ich einfach ganz interessant. Und heute tatsächlich bei diesem sehr pompösen Begräbnis der Queen, auf der BBC lief das bei mir, habe ich das geguckt.
Ich habe es in ARD und ZDF gleichzeitig geguckt, ja, weil ich
unerträglich, die Kommentatoren, konnte man sich nicht angucken. Und ich glaube, London sieht einfach nur so geil aus, diese Stadt. Ich war ja gerade im Sommer da. Ich laufe da wirklich wahnsinnig gerne durch die Gegend. Westminster und so, diese ganzen sehr pompösen Viertel, sag ich mal, wo auch die Queen durchgezogen wurde nochmal, beziehungsweise
der Sarg. Wo die abends mit den Freundinnen durch die Clubs gezogen ist.
Clubs gezogen ist, wurde sie heute nochmal zum letzten Mal an ihren Lieblingspubs
durchgezogen.
Naja, auf alle Fälle ist London einfach so schön, genau für so eine Beerdigung, weil die Bilder waren schon stark, das muss man ganz ehrlich sagen. Und diese Westminster Abbey, diese Kirche, alter Schwede, das ist wirklich Bau. Ich war da schon drin, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und für irgendwas muss das ja alles gut sein, diese Straßenzüge, diese Bauten. Und das hat sich auf alle Fälle
allein für die Beerdigung der Königin hat sich London, dass das so groß ist, hat sich das schon gelohnt.
Sollte nur öfter mal einer sterben. Aber ich hatte gleichzeitig heute das Gefühl, Jan, da würde ich dich fragen, ob du das auch so siehst, dass wahrscheinlich jetzt mal von aller Bewertung abgesehen mit Queen Elizabeth so die letzte globale Persönlichkeit. Ich glaube, es gibt wenig Menschen noch, die so einen globalen Impact haben, die jetzt so sterben, die, sag ich mal, so lange bekannt waren. Ich kenne jetzt niemanden, bei dem das nochmal vergleichbar so auftreten
wird. Ja, und das war ja am Ende sogar so, dass die Königin Elisabeth vor allen Dingen über diese Fokus- und Bildgrafiken sich definiert hat, wo man gezeigt wurde, wie viele Regenten sie in anderen Ländern überlebt hat. Jetzt ist das Ganze natürlich zu ihren Ungunsten gekippt. Jetzt könnten wir im Grunde genommen so eine Fest- und Flauschig-Grafik aufmachen, wie viele britische Könige wir schon fest und flauschig schon überlebt hat. Wir haben jetzt einen schon überlebt und ich habe dir gerade mal das Foto von Prinz Charles dem Dritten, König Charles, dem König Prinz Charles dem Dritten. Guck dir das mal an. Dieser Mann, dieses Foto, das ich dir geschickt habe, das ist doch der Status Großbritanniens, spiegelt sich da in dieser käsigen, mit glasigen Augen, diese
Folge. Ja, der war aber auch den ganzen Tag auf dem Bein. Ich habe immer gedacht, hoffentlich klappt der nicht ab heute. Also ganz ehrlich, der ist ja auch schon 73. Ich meine, ich weiß nicht, ob er die genetische Veranlagung von Prinz Philip und Elizabeth erben wird. Er sieht schon wackeliger aus als die beiden. Und er hat noch zwei, also ich meine, die sind ja beide weit über 90 geworden, ne?
Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Fotoredakteure in den Zeitungen der Welt jetzt so ein bisschen ihren republikanischen Eifer bei der Auswahl der Fotos von König Charles da überhand nimmt, weil es werden so sehr unvorteilhafte Fotos von ihm rausgesucht. Er hat ja auch schon so ein paar in den ersten Wochen schon so ein paar Schnitzer, wie irgendwelche Leute rumkommandiert. Das Mikrofon war noch offen, alles so ein bisschen peinlich, wo man dann denkt, ey Alter, du hattest jetzt echt 70 Jahre lang Zeit, dich darauf vorzubereiten. Das ist ja echt ein bisschen unangenehm, dass du es jetzt nicht dass man das nicht sofort hinbekommt. Dass man doch weiß König, dass man da jetzt im Fokus steht. Und ich muss sagen, ich habe es heute wirklich lange geguckt und habe dann eben auch gerade noch diesen Moment, wo sie da in auf Schloss Windsor gefahren wurde, sehr pompös, irgendwie, wo da die ganze Belegschaft nochmal stand und einmal nochmal Tschüss gesagt hat. Und der Gedanke, dass sie jetzt zum letzten Mal durch diesen Torbogen getragen wird und dann wurde sie in der Kirche auf so ein Podest gesetzt, das gleichzeitig aber auch so ein Aufzug war. Und dann wird sie runtergefahren in so eine Krypta, wo bereits Prinz Philipp auf sie wartet. Und der Deal war wohl zwischen den beiden.
Aber der Sarg alleine, ganz kurz, wenn ich unterbreche, ist schon 200 Kilo schwer. Und der ist
sie war unglaublich, wie Elvis am Ende, war sie unglaublich. Sie hat viel gegessen und Cortison.
Weil der mit Bleiplatten ummantelt ist. Und da denke ich mir, eigentlich ist es doch so, dass du im Grab, irgendwann kommen die ganzen Würmer, fangen an, das Holz wegzufressen, dass du zur Erde wirst. Aber bei ihr ist es nicht der Fall. Die wird da drin versauern. Die wird eingelegt, ist die in
Corned Beef.
Ja, die wird zu Corned Beef jetzt. Nein, ich meine, die wird ja nicht dann zur Erde irgendwann, so wie das eigentlich der Fall ist.
Ja, das wird so Beef Jerky-artig. Ich würde das einfach quasi.
So muss man Dosenfutter. Ne, und was ist der Deal mit Prinz Philip, als sie da runtergelassen wurde?
Also derjenige, der zuerst geht, wartet auf den anderen. Und wenn Prinz Philip ist ja vor anderthalb Jahren verstorben, zur Pandemie, es war niemand in der Kirche.
So wie bei uns beiden auch, Jan.
Ich wollte dir ehrlich gesagt so ein paar Sachen vorschlagen. Und zwar, ich habe auch bei diesem, erstmal muss ich sagen, es war für mich das größte Highlight der Woche, also das schönste, längste Fernsehereignis der letzten 7 Tage, direkt nach Schlag den Raab mit Bulli und Rick. Schlag den
habe ich leider nicht
6 Stunden nicht ähnlich würdevoll wie die Beerdigung der Königin letzten Samstag.
Hast du es gesehen?
Ja, es war auch irgendwie eine Beerdigung von zwei Showgrößen, die sich
war
gegenseitig.
Nicht gut?
Ja, ich weiß, ich habe allein mich gefragt, warum haben die das gemacht, habe ich mich gefragt, weil ich dachte immer, Bully und Rick,
also
die sind
so. Also, es war mit Elton moderiert, Schlag
den Stamm. Elton moderiert das Ganze in diesem Brainpool. Kosmos, was ja ohnehin so seit Stefan Raab weg ist, ist ja Brainpool im Grunde genommen so wie Prinz Charles eigentlich König von England ist. Ist ja alles so ein bisschen liegen gelassen und so ein bisschen irgendwie auch, dass man denkt, ja jetzt wo der Raab weg ist, so richtig geil ist das nicht mehr. Raab war jetzt ehrlich gesagt so die Königin des deutschen, der deutschen leichten Unterhaltung in Mülheimer Prägung. Und seit der weg ist, ist das da alles, verfällt das da ja auch. Ich bin letztens mal mit dem Roller durchgefahren, ich weiß nicht, nach Mülheim rübergefahren. Abends nach der Sendung habe ich gedacht, noch ein bisschen alte Fernsehlegendenluft einatmen. Und bin dann rübergefahren mit dem E-Scooter nach Köln-Mülheim. Und diese Aufnahme, da ist jetzt mittlerweile ein riesen Gewerbegebiet drumherum entstanden. Alles mega gentrifiziert. Dann bin ich wie immer bei Harald Schmidt früher am alten Studio vorbeigefahren, hinterm E-Werk. Da ist jetzt ja Obi drin, habe ich öfter schon mal erzählt. Und so ein bisschen habe ich gedacht, warum machen das Bully und Rick? Die müssen doch jetzt nicht da in Köln-Mülheim gegeneinander kämpfen. Wahrscheinlich wegen Geld. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Weil so vom Protokoll steht doch eigentlich Bully über Schlag den Star mit Elton. Oder wie würdest du das sehen?
Würde ich auch sagen.
Also dass der mal,
aber das Bully dann trotzdem ist ja eigentlich ein Cross, dann war es ja fast ein Crossover, so ein LOL-Crossover mit Schlag den Star.
Ja, aber ich hätte mir schon gedacht, das Bully eigentlich wäre doch besser bei Wer steht mir die Show aufgehoben, als, also weil das die Gala-Edelshow ist von ProSieben. Aber warum er da jetzt zum Schlag den Star läuft, habe ich nicht ganz verstanden. Also ich habe auf jeden Fall gedacht, als sie diese...
Die haben auch, ne? Du hast was, ich habe es leider wirklich, nicht, du, ich will du bist, nicht ein Unwissen
erzähl
tun.
Erzähl ruhig, du bist vorm Sommerhaus der Stars eben eingeschlafen.
Nein, wer steht, ja, nee, das bin ich, nee, aber Wer steht mir die Show und du, ihr beide beim Fernsehpreis was gewonnen, oder? Ohne, also Wer steht
Bully
mir die
Show hat, auch... Bully hat mit LOL gewonnen. Ja. In der Kategorie, wir waren in so einer komischen Kategorie nominiert auch, wo ich dann mich auch gefragt habe, was soll denn das? Late Night, Schrägstrich Comedy, war so ein bisschen so Resterampe, so nach dem Motto, ja, wir haben noch drei, müssen wir noch in eine Kategorie reinbekommen. Und da hat Bully dann gewonnen, der war aber auch nur zugeschaltet, war ja nicht da an dem Abend. Also weiß ich nicht. Aber
deine Sendung ist auch schwer einzuordnen, das ist ein Hybrid, deine Sendung, aus Scheibenwischer und Aktenzeichen XY.
Und ein kleines bisschen Love Island ist auch mit drin ab und zu. Okay, wenn ich ein besonders enges Kostüm trage.
Ja, das ist Leute, ihr wisst, es ist Mittwoch, es ist die kleine Sendung, in der es immer eine kleine Rubrik gibt. Und heute ist es mal wieder soweit, heute gibt es nicht mehr ein Crossover. Heute werde ich euch wieder in die große Geheimnis verwöhnen. Jan, dich genauso, mit in der großen, weiten Welt des Metals. Denn hier ist wieder mal
Metal am Mittwoch mit Jan Lolli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Olli, darf ich ganz kurz, weil ja, das so topical ist und ich weiß, du wirst gleich in so einen langen Monolog über...
Nee, ich möchte heute mit dir im Metal-Bereich reden und nicht nur dich vollquatschen.
Ja,
weil es gibt nämlich heute ein Hybrid, von dem ich dir erzählen muss. Eine Metal bildet nämlich auch. Was? Es gibt zum Beispiel in Bereichen, was diese ganzen True-Crime-Serien auf Netflix...
Metal und
die
ganzen bildet. Olli Schulz, so eine Kampagne vom Bundesbildungsministerium. Olli Schulz, Doppelpunkt. Metal bildet. Bestellen Sie jetzt die Broschüre. Bildungsmetal.
Es ist wirklich so, Metal ist nicht nur Fantasy und Flucht und Eskapismus, sondern Metal kann dir auch Sachen erzählen, die du heute, zum Beispiel bin ich völlig abgefrühstückt, Jan, was diese gesamte Serial Killer True Crime Ted Bundy Geschichten angeht. Und dazu gleich mehr, aber erstmal hast du was du mir unbedingt zeigen
willst. Ja, ich habe nämlich heute, ist eine kleine Crossover-Ausgabe von Metal am Mittwoch. Hier trifft nämlich heute quasi Monarchie und Royales auf Metal.
Hi, this is Jeff Tate and you're listening to Metal am Mittwoch. With Jan Böhmermann and Olli Schulz.
Jeff Tate, der Sänger von Queensryche. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wirklich, das ist ja, da freue ich mich ganz besonders.
Ich mach's nochmal, warte.
Hi, this is Jeff Tate and you're listening to Metal am Mittwoch. With Jan Böhmermann and Olli Schulz.
Ja, von Queensryche, ist das der Sänger?
Und der Sänger von Queensryche, eine interessante Geschichte. Die erste Metal-Band, die wirklich ein unfassbar, also sie wurden immer zum Progressiv-Metal dazu gezählt. Wir haben sie auch schon mal kurz hier erwähnt. Und Operation Mindcrime aus dem Jahre 1987 oder 88, gilt als der Meilenstein, wenn es ums Konzeptalben geht. Es geht darum, dass ein Drogensüchtiger einen diktatorischen Staat, also den Anführer töten soll und in einer Untergrundorganisation arbeitet. Das Ganze geht dann in die Hose und es ist wirklich sehr durchdacht. Chris DeGarmo, der absolute Kopf der Band, ist leider vor einigen Jahren ausgestiegen und Queenstrike haben sich dann gestritten, so dass es momentan zwei Versionen dieser Band gibt. Einmal die von Geoff Tate und einmal die von der restlichen Besetzung um, ich glaube, Michael Wilson heißt der Bassist oder der andere
Gitarrist. Was ist denn was wird in der Szene als Original Queenstrike gesehen? Geoff Tate oder weder noch?
Tate ist schon der Sänger gewesen, der alles gesungen hat und ohne ihn ist das alles nur halbgarer Scheiß. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wer da der schwierige Part ist. Auch da geht es um Egos. Ich finde es ein bisschen schade, weil die auch schon alle weit über 50 sind und eigentlich jetzt nochmal die Ernte einfahren können, beziehungsweise einfach nochmal die Operation Mindcrime live aufführen sollten, am besten in Originalbesetzung. War eine tolle Band. Auch die ersten Platten von denen, Rage for Order und The Warning, sind absolute, da gibt es einen Song, der heißt Neue Regel, wo er auf Deutsch Neue Regel ist, hier immer singt. Keine Ahnung, worum es im Text geht. Sehr viel auch Fantasy gewesen.
Darf ich eine kurze Frage stellen? Weil ich sehr viel nachgedacht habe über die Beziehung von Heavy Metal und schwerer Gitarrenmusik und dem britischen Königshaus. Ich habe dir mal diesen Screenshot geschickt von Campinos Reaktion auf den Tod der Queen. Das hat jetzt nichts mit Metal zu tun. Aber wie ist das in der Metal-Szene? Wie ist da das Verhältnis zum Adel und überhaupt zur Monarchie? Gibt es da Leute, die sich beugen? Gibt es vielleicht sogar geadelte oder in den Adelstand erhobene Heavy-Metal-Frontleute?
Aus dem Metal-Bereich weiß ich nicht. Der Einzige, es gibt eine wirklich, die läuft gerade auf, es gibt dieses eine Video, wie Eric Clapton, dann Jimmy Page von Led Zeppelin und noch ein Gitarrist, ich glaube Jeff Beck, zusammen der Queen vorgestellt werden und sie nicht einen von denen kennt und fragt, what are you doing? I'm playing guitar. Und auch Brian May von Queen ist noch dabei.
Die Queen kennt Brian May nicht? Also,
und irgendwie wirkt sie so, als wenn sie ihn nicht kennen würde. Medaille bekommen und sie war da völlig ahnungslos und die standen da vor ihr und ich glaube ganz ehrlich, es ist unheimlich anstrengend vor der Queen zu stehen und in diesen wirklich es ist ja nun mal wirklich eine so konservative Veranstaltung dahin zu gehen, sich die ganze Zeit richtig zu verhalten, jenseits von Rock'n'Roll. Es ist für die Musiker, die glaube ich da waren und eine Auszeichnung bekommen haben, eher ein witziges Schauspiel gewesen und auch natürlich eine wahnsinnig gute Story, die du bei jeder Late Night Talkshow später mal erzählen kannst, dass du die Queen mal getroffen hast. Was das wirklich mit Rock'n'Roll zu tun hat, also mir ist nicht ein Metal-Musiker gerade bekannt, selbst Ozzy Osbourne glaube ich nicht, der von der Queen, vielleicht ja doch, genau weiß ich das nicht, aber der jetzt ja großen Wert drauf gelegt hat. Ich glaube, das kommt dann immer vom Königshaus selber, die sich da irgendwo, es gibt da wohl irgendwelche Entscheidungsträger, da habe ich keine genauen Ahnung, aber dass da jemand jetzt aus dem Metal-Bereich war, also weder Bruce Dickinson, also Iron Maiden, also englische Bands, die mir gerade einfallen, Saxon oder so, haben da alle noch nicht vorgetan.
David Bowie hat zum Beispiel zweimal die Erhebung in den Adelstand abgelehnt. Also der sollte zweimal zum Sir geschlagen werden. Aber das wollte er nicht. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich hatte gehofft,
weiß ich auch nicht, was das soll. Genau, finde ich auch gut von ihm. Da frage ich dich, obwohl wir gerade beim Metal sind, wir haben beide noch nicht über den Bowie-Film geredet, der gerade rausgekommen ist.
Das machen wir nicht in der Rubrik. Das ist jetzt nicht Metal im weitesten Sinne.
Wollte ich nur mal ganz kurz sagen, damit wir es nicht vergessen.
Ich schreibe direkt mal auf, damit ich es nicht vergesse.
Ja, weil die müssen wir erstmal beide sehen. Ich habe sehr, sehr viel Gutes gehört. Kommen wir jetzt zum Heavy Metal.
Endlich.
Und das, was ich eigentlich erzählen will. Heute geht es um eine Death Metal Band aus Chicago. Und die habe ich, gehört und dachte, also damals wurde mir die von meinem damaligen Chef bei Remedy Records, er meinte, das ist momentan der schnellste Schlagzeuger und die erste Platte von 87, ich bin immer noch der Meinung, das Schlagzeug wurde schneller gestellt und das Lied heißt Serial Killer von Macabre, das packe ich rauf. Macabre haben fast ausschließlich Lieder gesungen über Serienmörder, das ist ihr absolutes Lieblings. Die erste Platte handelt nur von Ted Bundy, von John Gacy, von all diesen Massenmördern und dann haben die auch 2000 ein Konzeptalbum gemacht über Jeffrey Dahmer. Diese Platten habe ich damals irgendwie mit 18, 19 wahnsinnig mit Texten durchgelesen und habe dann immer gewusst, krass, den gab es ja wirklich, diesen Massenmörder. Auch diesen Peter Kürten, dieser Vampir aus Bonn oder so von 1930, der wird
Dieter
besungen.
Kürten, der heißt Dieter Kürten.
Ich glaube Peter Kürten hieß er. Jedenfalls hat diese Band bemerkenswertes Know-how gehabt, bevor es diese ganzen Serien gab, über all diese Serienkiller, die gelebt haben. Auch Hamann wird dort besungen und ähnliche Bands, Massenmörder. Und ein Lied haben die auch über Armin Meiwes gemacht, den Kannibalen von Rothenburg. Die Musik ist schnell, hysterisch. Ich fand es lustig, das mal wieder zu hören. Die Band kennt wahrscheinlich kaum einer von euch. Und jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, jetzt kommt morgen nämlich die Jeffrey Dahmer-Doku auf Netflix raus. Und eine Sache kann ich dir auch sagen, ich habe mich damals dann auch sehr viel mit so Serienkillern in den 90ern, ich fand das dann auch gut. Es ist eine große Affinität im Metal zu diesen ganzen Serien. Killern-Geschichten. Und die Jeffrey Dahmer-Geschichte, die werde ich halt nie vergessen, weil das somit die grausamste und brutalste Geschichte ist. Der hat, ich glaube, 17 Männer in seine Wohnung gelockt, betäubt. Zum Teil vor allem Person of Color gewesen. Jedenfalls, die er in seine Wohnung gelockt hat, auf mieseste Art umgebracht hat. Und es gibt kein Trauma oder keine einzige Begründung, warum Jeffrey Dahmer so geworden ist, wie er. Dann wurde nämlich ein eiskalter, regungsloser Killer. Es gibt eine Dokumentation, die auf YouTube auch schon läuft, also wirklich nur für Leute, die wirklich Bock auf sowas haben, wo er ganz sachlich erzählt, dass es ihm einfach um diese Dominanz gegenüber anderen Menschen zu beherrschen und es ihm Spaß gemacht hat, ihre Köpfe auszukochen.
Ja, ich will jetzt gar nicht weiter was erzählen.
Es ist eine wahnsinnig düstere Geschichte, die kein Happy End hat. Und manchmal frage ich mich nämlich auch, deswegen habe ich mich auch, also ich habe diese Ted Bundy-Dokus und auch ganz viele andere, auch die John Gacy-Doku mir nicht angeguckt, weil ich, das kommt auch und das hängt nämlich auch mit dem Älterwerden zusammen. Du wirst ein sensiblerer Mensch. Das ist so eine Sache, die mir auffällt. Ich habe vor 20 Jahren mit großem Interesse mir sowas angeguckt. Heute nimmt mich das immer mehr zu mir
mit. Aber es liegt nicht am Alter, sondern es liegt an den Kindern oder an der Familie, die man hat. Ich glaube,
ja, aber ich glaube auch, dass man daran liegt, dass man auch im Laufe des Lebens doch empfindlicher wird und auch zu viel schon erlebt, gesehen oder gehört hat. Und vielleicht feinfühliger wird. Keine Ahnung, die Jeffrey Dahmer-Geschichte habe ich jetzt, also bin ich so mit gemischten Gefühlen. Ich werde es mir erstmal jetzt nicht angucken. Es wird bestimmt wahnsinnig gut auf- und aufgearbeitet sein. Fakt ist aber, es gibt auch diese gesamte Gerichtsverhandlung von Jeffrey Dahmer auf YouTube zu gucken. Und ich habe die damals auch gesehen, die lief damals im Fernsehen. Der Kult um diesen Serienmörder ist eigentlich nur entstanden, weil das in den 90er Jahren das erste Mal war, dass ein Fall so öffentlich von den Medien so verarbeitet worden sind. Das wurde die Gerichtsverhandlung gezeigt. Rita Isabel, die Schwester eines Opfers, die einen Nervenzusammenbruch kriegt, mitten während der Aussage auf ihn zurast und ihn anbrüllt. Und in ihrer Stimme hörst du einen Schmerz, den du nicht vergessen wirst, wenn du es anhörst. Und das alles so aus so einer sachlichen Perspektive. Damals fand ich das auch schon ziemlich hart. Weiß ich immer nicht genau, was jetzt genau, wem das unbedingt immer dient, das alles nochmal zu sehen und nochmal zu erfahren und ob es eigentlich nur das Grauen der Welt zeigt und ob es wirklich nicht Special Interest ist. Und daraus jetzt kommt gleichzeitig, glaube ich, die Doku raus, einmal nachgedreht und einmal auch Interviews von Jeffrey Dahmer. Auf alle Fälle, all sowas habe ich immer schon gewusst vorher von dieser Band eigentlich nur. Deswegen Metal Bildet, Macabre, die absoluten Spezialisten, wenn es darum geht, Lieder über Serienmörder zu singen. Und natürlich habe ich hat das alles eine sehr humoristische Komponente und die machen das auf eine sehr mit sehr schwarzen Humor.
Mit Augenzwinkern. Serienmörder
mit Augenzwinkern. Also jedenfalls konnte ich damals da immer ganz gut drüber lachen. Und ich packe noch den Song Son of Sam von der gleichen Platte, von der ersten Platte rauf. Dann hört ihr euch mal Macabre an. Und dann sorge ich nächste Woche dafür, dass wir eine externe Heavy-Metal-Liste haben. So, das war's eigentlich heute mit einer kleinen Band. Wirklich Special Interest heute. Macabre, zwei Songs. Und das war heute mal wieder für euch eine Ausgabe von
Metal am Mittwoch. Mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Sag mal, aber wollen wir nicht, weil wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, dass wir hier in unserer Brand bleiben. Wollen wir nicht eine Fidi und Bumsi Dark Liste anlegen? Also wo man einfach quasi das Logo invertiert. Also dass man so eine Art, so eine weil ich fände es eigentlich schon schade und auch würde ich mal über das Management und über die Anwälte mal gehen, wenn wir jetzt hier eine gemeinsame Plattform haben und du dann anfängst, eine private Metal-Liste aufzumachen. Ich würde da schon gern auch partizipieren von deinem Metal-Ding. Also, dass ich dann auch in der Metal-Szene genauso abgekultet werde wie du.
Da müssen wir, also, du weißt, wenn wir das hier weitermachen, wird es irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir einen kultigen Podcast von Wacken machen.
Also
wir
beide auf der Bühne stehen. Ich schwöre dir, es dauert ein, zwei Jahre noch, dann sitzt du auf der Olli-Schulz-Bühne oder auf so einer Hüpfburg in Wacken, komm in die Olli-Schulz-Ecke, wo die Leute dann besoffen, irgendwie, wo du die bespaßen kannst oder wo du einfach nur auf dem Thron sitzt, während irgendwie Pantera spielen oder sowas, darfst du daneben sitzen und der Metal-König, die Metal-König wird gehuldigt mit so einer schwarzen Krone.
Ich bin zu wenig Metal, auch immer ist alles, ich knall das hier so ganz kurz schnell alles runter. Eben ist auch gerade, jetzt denke ich schon wieder drüber nach, über diese Geschichte mit Jeffrey Dahmer. Das war jetzt alles viel zu viel Input in so ein ganz kurzes Ding. Aber es soll ja auch ab und zu mal nur eine Berieselung sein.
Hier ja, aber Metal-Bild ist ein schöner Satz und vielleicht einfach mal, liebe Eltern da draußen, schneidet einfach mal, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, aus den Ausgaben Boomer Cringe am Mittwoch mal die Metal am Mittwoch Ausgaben zusammen und gebt die euren Kindern einfach mal mit im Kinderzimmer zum Hören. Ich denke, da wird viel bei abfallen, was die Kinder, denke ich, im Leben weiterbringt oder zumindest bewegt im Leben, in welche Richtung auch immer.
Das ist, also, warum nicht? Also, vielleicht ein paar Metal-Fans, also, die mehr, als ich bei Halloween war, haben sich richtig viele bedankt, die meinen, hör bloß nicht auf damit, das ist richtig cool. Auch, dass du immer so eine Scheiße dazu nur laberst, finden die meisten auch gut, dass du da irgendwie Fantasy-Namen. Also, wir lassen die Metal-Rubrik noch ein bisschen am Laufen.
Ja, das finde ich so, auch, solange es diese Metal-Rubrik gibt, wird Metal leben. Ich wollte noch eine Sache kurz zu der Beerdigung der Königin sagen, weil ich habe mir diesen Moment angeschaut, wo sie aus dem Auto rausgeholt wurde von 8 Sargträgern, weil du eben, wie du schon sagtest, der Sarg ist sehr schwer, mit Blei ausgekleidet und sowas. Und da habe ich mir gedacht, wie haben die das geübt? Die müssen das ja geübt haben. Das war eine super akkurate Choreografie und sie mussten an dieser St. Paul's, St. George's Chapel da in Windsor, keine Ahnung, wie die heißt, mussten sie den Sarg, auch diesen sehr schweren Sarg zu 8 oder sogar zu 9, weil hinten stand dann einer, der den Sarg nochmal festgehalten hat, weil die mussten eine Treppe hoch und dann neigte sich der Sarg.
Ja. Ich habe aber auch gedacht, wenn einer jetzt umkippt, das ist...
Stell dir das mal vor, was da los gewesen wäre, wenn das Ding einfach da runter, die ganze Welt guckt, 3 Milliarden Leute, die Welt war von Anfang an dabei, bei der Krönung, alles im Fernsehen und dann purzelt sie am Ende, weißt du, so passend zum Brexit auch und wie Großbritannien gerade, purzelt sie so raus oder einer pupst voll laut in der Kathedrale bei der Beerdigung oder sowas. Wenn irgendwas Doofes schief geht, was für ein Druck auf diesen 8 armen Männern da drauf lag irgendwie.
Absolut. Und Prince Andrew darfst du nur im Smoking hinterher
dageln. Ja, weil da sind diese Epstein-Sachen, das ist immer noch laufendes Verfahren, da weiß man nicht so ganz genau.
Da weiß man gar nicht, was da am Laufen war.
Theater, der Vorhang geht auf. Das ist echt eine harte Geschichte, aber...
es ist eine harte Geschichte, deswegen...
Goodbye, England's Rose, auf jeden Fall. Wirklich schade und ich bin mir sicher, dass Prinz Charles III., der Viertel vor Zwölfte, der wird das Ding jetzt rocken. Der bringt die Monarchie in England auf eine ganz andere, auf ein ganz anderes Level und auch mal echt für alle Leute, die jetzt schon wieder mitschreiben, ich finde Leute... die Königin nicht geliebt haben, heiß und innig. Für die das nicht auch so eine Art
Verräter des Volkes.
Verräter des, und zwar von allen Völkern auf der Welt. Menschenfeinde sind das für mich. Wer die Monarchie nicht schätzt, auch als Republikanerin oder Republikaner, der ist für mich kein Mensch.
Ein Volksfeind. Ist für mich ein Volksfeind. Der gehört, ist für mich ein Reichsbürger.
Genau. Leute, die Monarchie nicht gut finden, sind richtig scheiße. Richtig doll scheiße.
Sind Reichsbürger für mich.
Finde ich auch.
Jan, lass uns noch kurz in die Zukunft, in die Sterne gucken. Was machst du noch Rest der Woche?
Ja, ich habe diese Woche ja noch mal Show. Dann ist, ist bei uns immer so ein kleines bisschen, da laufen immer so Sachen auf, weil wir haben ja Herbstferien demnächst in Nordrhein-Westfalen. Da steht ja alles still. Das bedeutet, dass teilweise Sachen vorproduziert werden müssen, weil wir eine Woche Produktionspause haben. Es wird immer recht hektisch vor den Ferien. Ja. Und ich überlege, aber ich weiß noch nicht, wo ich hinfahre in den Herbstferien. Ich möchte noch mal einen Urlaub machen. Und ich hatte überlegt, ob ich mir vielleicht dann doch mal jetzt das neue England mal angucke, weil das ist, soll ja alles, wo Königin draufsteht, soll ja in den nächsten 2 Wochen alles runtergekratzt werden. Und dann kommt ein neues Logo drauf.
Weißt du? Ich pack. Ja. Finde ich gut.
Was? Du hast nicht zugehört.
Du willst ein neues England. Du willst dir vielleicht
Ich muss immer dein Metal.
In dem Augenblick,
ich sehe das hier auf der Aufnahme. Ich habe dir 7 Minuten bei Metal am Mittwoch zugehört. Ich habe immer zwischendrin nur bestätigendes Ja, Olli und jawohl, mein Herr, immer gesagt. Und kaum fange ich mal kurz an, ein bisschen vor mich hin zu improvisieren, hörst du einfach weg.
Geboren. Nein, ich habe zugehört. Ich habe auf irgendwas geguckt. Ja, einen Song möchte ich auf die Liste noch packen heute. Kein Metal-Song, sondern A New England von Billy Bragg. I don't want to change the world. I'm not looking.
Good.
I'm just looking for another girl. Den Song von Billy Bragg, weil das irgendwie passend ist. Und das, weil du gesagt hast, das neue England willst du dir angucken. Wann sind denn die Ferien, frage ich dich.
Irgendwann demnächst. Wir haben diese Woche außerdem noch in der Sendung ein musikalisches Bonbon, was diese Woche am Freitag in der Sendung läuft. Da ist auch mal mehr Vorbereitung als normal gedacht und so. Also es wird eine stressige Woche wieder. Ich habe kaum noch Wochenenden. Und da ist natürlich auch die Vorbereitung für den Podcast schlaucht mich in letzter Zeit. Ich bin immer übervorbereitet. Und dann ist die Sendung immer schon zu Ende, wenn ich nur 10% meiner Themen abgearbeitet habe, weil du wirklich teilweise mir da echt so reingrätscht immer in diese Inhalte. Muss ja auch mal.
Nee, ich denke, das ist immer noch eine Sendung von uns beiden. Am meisten macht Spaß, wenn wir hier nicht unsere Sachen runterleiern, sondern so miteinander auch irgendwie reden. Anfangsfrage, die ich gestellt habe in dieser Sendung, ob du auf mich aufpasst zum Beispiel, kann ich ja nur zurückgeben. Soll ich auf dich aufpassen, dass du, wenn du zum Beispiel in so eine linke, krasse Ecke abrückst und so dogmatisch wirst, soll ich dir da auch manchmal sagen, Jan, jetzt wird's zu viel? Oder soll ich dich einfach machen lassen?
Also ich würde sagen, macht es genauso, wie ich das mache. Lass erstmal aus Spaß, so für die Unterhaltung der Zuhörerschaft, einfach mal ein bisschen laufen. Bis es irgendwann skurril wird und wenn ich dann irgendwo, keine Ahnung, bei der kommunistischen Liste irgendwie in mitmarschiere oder sowas, dann würde ich mal so ein bisschen mir so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall geben. Aber ist es nicht auch die Spannung, diese Hauser- und Kienzle-Spannung von früher zwischen uns beiden?
Ja, aber irgendwie auch nicht, weil ich möchte nicht in diese eine oder andere Ecke gedrängt werden. Keine von beiden.
Eine Sache
habe ich jetzt auch gerade, ich habe heute Nacht geträumt, dass es einen bösen, großen Aufschlag, einen Abgesang auf unserem Podcast gab. Und dann habe ich nicht heute Morgen aufgewacht, habe ich wirklich geträumt, ist mal ohne Witz, und habe gedacht, irgendwas habe ich geträumt, dass irgendjemand, das ist irgendwie, keine Ahnung, so einen aufführenden Traum.
Ey, weißt du, was ich geträumt habe?
Und dann habe ich jetzt Folgendes gedacht. Ja? Nach 10 Jahren immer noch irgendwie zu denken, dass das halbwegs relevant ist, was wir hier machen. Wir können uns gar nicht wundern, wenn es irgendwann wirklich den großen Vernichtungsschlag gibt, über jemanden sagt, Schulz und Böhmermann, früher witzig gewesen, inzwischen an den Punkt angekommen, wo sie so und sowas machen. Und das, da sind wir selber schuld, wenn wir denken, dass das so
doch,
lange
das zu machen. Das passiert doch jede Woche. Ist doch jede Woche kommt irgendwie einer,
der
den Take dann hat. Ist ja auch egal, was man schreibt, solange das Klicks bringt. Ich würde mir Sorgen machen, wenn du weder scheiße noch gut gefunden wirst, sondern es einfach so zum Inventar wird. Aber ich gebe uns noch so 3-4 Monate, so lange ist es, glaube ich, noch hin, bis zum nächsten Weihnachtszirkus, weil da irgendwie was Krasses passiert. Ich hatte, ich hatte einen krassen Traum und zwar habe ich tatsächlich geträumt von allen Staatsanwälten, mit denen ich derzeit zu tun habe, in laufenden juristischen Verfahren, dass die sich in der Kantine getroffen haben und dass die dann saß ich da im Gerichtssaal und dann kamen die runter.
Sind das so viele Anwälte, mit denen du gerade zu tun hast?
Staatsanwälte hauptsächlich, also in den Strafverfahren, in denen ich gerade teilweise Beschuldigter bin, du weißt ja, wie es ist. Es ist ja, man kommt ja nicht, wenn man hart am Wind surft, da ist man natürlich oft mal Gegenstand von Verfahren. Und dass sie alle auf mich zugekommen sind und wirklich mit Namen der Staatsanwälte, die ich von den ganzen Schriftsätzen kenne, die gesagt haben, ja, Herr Böhmermann, das bringt alles nichts, wir kommen nicht weiter, wir müssen alle Verfahren einstellen. Und ich habe dann immer gesagt, oh, das ist aber schade, warum denn? Das ist doch irgendwie, die Lage ist doch so, nee, müssen wir alles einstellen, weil wir haben andere Sachen zu tun, gerade wegen Russland. Ich habe nämlich Ich habe nämlich diesen Zeitverbrechen-Podcast gehört, wo es darum ging, wie man Kriegsverbrecher verfolgt. Und mir war gar nicht klar. Ich habe lange kein Zeitverbrechen mehr gehört. Und ich habe dann irgendwie randommäßig draufgeklickt, wie klagt man oder wie fängt man einen Kriegsverbrecher? Und das war mir gar nicht klar, was das für eine heikle Situation ist juristisch. Also wie schwierig das ist, Kriegsverbrechen zum einen einzufassen, wie lange das dauert, weil man sagt, weißt du, man sagt ja schnell, ja, wegen Butscha oder wegen Irpin. Jetzt wird Putin. Jetzt kommt er nach Den Haag. Und dass das wirklich Jahrzehnte dauert und dass es vor allen Dingen jetzt zum Beispiel diese ganzen hier Milosevic, Karadzic, diese ganzen Kriegsverbrecher aus dem Jugoslawienkrieg oder die serbischen Kriegsverbrecher oder bosnischen Serben, das sind alles Leute, die deswegen nach Den Haag gekommen sind, weil sich die politischen Zustände in deren Heimatländern, wo sie sich versteckt hielten oder in Serbien so geändert haben, dass die irgendwann gesagt haben, wurden liberaler, pro-westlich, ach komm, wir liefern die mal aus. Aber dass das ansonsten quasi eigentlich in Den Haag hauptsächlich so eine Verurteilungsangelegenheit ist, wo dann hauptsächlich so afrikanische Tyrannen oder Diktatoren, derer man habhaft werden kann, verurteilt werden. Aber die richtig dicken Klopper, also Putin oder, keine Ahnung, George W. Bush für irgendwie Abu Ghraib oder sowas, das passiert alles überhaupt nicht. Und
wird denn den Prozess, ohne ihre Anwesenheit trotzdem gemacht?
Das ist eben nicht so einfach. Also auch zum Beispiel das Beweise erheben. Also man kann natürlich dann, wenn man das nach rechtsstaatlichen Prinzipien versucht nachzuweisen, kann Putin ja auch sagen, ich wusste davon nichts, was die Generäle da machen. Also ich habe davon nichts gewusst. Das war ein böser General, kann der ja im Zweifel immer sagen. Der hatte eine ganze Befehlskette. Das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich will noch ganz kurz einen Tipp loswerden, weil wir das vielleicht am Sonntag nicht unterbekommen, weil es wirklich ganz frisch diese Woche rausgekommen ist. Ich wollte es ja gestern Abend schon schreiben. Ich habe ja schon mal den Wirecard-Podcast empfohlen von der Süddeutschen Zeitung, der bei Spotify sogar ein Spotify Original oder Exclusive ist, der läuft bei Spotify in 2 Staffeln. Der ist sehr zu empfehlen, aber es läuft seit wenigen Tagen bei Netflix eine fantastische, wirklich, also nicht so toll filmisch hergestellte, aber vom Inhalt eine wahnsinnig spannende Doku über den Wirecard-Fall. Die Doku heißt Skandal, also das deutsche Wort Skandal mit Ausrufezeichen. Und ich guck mir das an und denk so, hä, was ist denn das für ein Scheißtitel? Bis mir dann einfiel, ach so, das heißt Skandal, aber auch auf Englisch. Also auch in England das ist eine amerikanische Doku, die heißt auch da Skandal. Also quasi das deutsche Wort für Skandal. So nach dem Motto, das ist ein Skandal, der in Deutschland seine Wurzeln hat. Und diese Doku hat dann doch echt nochmal ein ganz anderes Level an Details. zum Wirecard-Fall hinzugefügt und vor allen Dingen, wie das alles im Detail funktionierte. Und man sieht endlich mal Jan Marschalek. Und nach dieser Jan Marschalek, ich musste die ganze Zeit denken, verdammt nochmal, an wen...
Ich weiß auch nicht, wie der aussieht, also jetzt gerade.
Also man sieht Jan Marschalek, sieht man zum ersten Mal so richtig in Bewegung. Ich musste die ganze Zeit denken, Alter, ist er aus einem Ei geschlüpft mit Julian fucking Reichelt? Das ist einfach so derselbe Typus. Und schau das mal an. Und es ist wirklich total spannend. Auch dieser Markus Braun, also der CEO von Wirecard.
Guck ich mir an. Ich hab morgen einen freien Tag. Ich wollte ein bisschen was gucken. Können wir Sonntag noch mal ein bisschen drüber reden?
Ist wirklich echt spannend.
Mit dem Wirecard habe ich noch einige Wissenslücken generell. Vielleicht ist das die Sendung, die diese Lücken schließen wird.
Also der Podcast ist wahnsinnig gut, weil man da sehr viele Details bekommt. Und wenn man dann noch die Wirecard-Doku guckt, dann ist man wirklich voll im Bilde. Und es ist wirklich eine radikale Blamage. Wirtschaftsdigitalstandort Deutschland. Also echt schlimmer geht's kaum. Richtig peinlich, Alter. Richtig peinlich.
Auch ihr bleibt im Bilde, wenn ihr weiterhin fest und flauschig hört. Das war heute die kleine Mittwochssendung.
Die Frage ist nur, in welchem Bilde die Leute dann bleiben. Ne? In welchem Bilde?
Ja. In einem ziemlich verwackelten Bilde.
Ich finde es übrigens blöd, dass alle über Campino lästern, nur weil er traurig ist, weil die Königin tot ist.
Machen das viele? Lästert da jemand wirklich drüber?
Ja, ich habe zum Beispiel gelästert. Ich habe das Bild auch geschickt, den Screenshot.
Ja, aber das ist ja...
War ein bisschen lässer. Ja. Ey, aber ganz ehrlich, wenn die Königin stirbt, der Bundespunker Nummer 1 ist dann traurig. Was ist denn da los auf einmal?
Hat er eine große England-Affinität, beziehungsweise hat er nicht auch die englische Staatsbürgerschaft und deswegen...
Aber würdest du... Ich finde das so geil von David Bowie, dass er sich nicht zum Ritter hat schlagen lassen, weil er sagt, ey, ganz ehrlich, ich bin Künstler, ich will ja nicht mit dem Staat nichts zu tun haben. Am Ende ist die Königin ja auch der Staat.
Ja.
Würdest du ein Bundesverdienstkreuz annehmen? Frage ich dich jetzt mal ganz offen. Würdest du es machen?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht wüsste, wofür ich das verdient
habe. Ja, aber angenommen, keine Ahnung, der Kultbundeskanzler jetzt, wenn Markus Wiebusch Bundespräsident wird, einfach mal. Wieso?
Nee, will ich nicht, auf gar keinen Fall.
Weil als Hanseat ist das doch, aber ist doch alle,
ich darf es immer nicht so oft sagen, aber es klingt immer so albern, aber Preise sind mir echt egal. Und ich bin trotzdem, freue ich mich für jeden, der einen gewinnt. Ich weiß auch, dass es für Leute wichtig ist, aber ich bin nie angetreten und mit einem Traum von einem Preis irgendwo zu stehen, den hochzuhalten und dafür, es ist mir Dank genug, die Fanpost zu kriegen und lesen zu dürfen, die jede Woche einen trudelt oder auch Konzerte. Das ist wirklich gewöhnlich. Ich brauche das nicht. Auch hier die Verstauben, die ganzen Preise hier bei mir, die zwei Stück, die ich habe, den Seestern vom NDR und die Tasse, die Quoten mit der Tasse, die verstauben mir. Wirklich. Ja. Leute, macht's gut. Das war's mit Boomer Cringe. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns Sonntag wieder mit der
großen Gala-Sendung. Wir sind bei Instagram für euch immer da, Tag und Nacht, wenn ihr Sorgen habt oder sowas. Ich habe festgestellt, dass wenn ich durch diese Nachrichten scrolle, dann sehen die Leute immer, dass man das gesehen hat.
Ja, das nervt mich auch. Deswegen lese ich kaum noch Nachrichten.
Ich will das nicht, dass die Leute das sehen. Aber ich lese die meistens nicht, sondern ich gucke einfach nur, ob das irgendwie funny ist. Das weiß ich aber nach 2 Sekunden.
Ich gucke immer nur nach Bildern. Okay. Wenn Bilder da sind.
Echt? Na,
ich kommuniziere noch über Bilder.
Ja, das machen wir am Sonntag auch wieder fest und flauschig über Sprachbilder. Denn Podcast ist ja Bilder fürs Ohr.
Genau, Metal bildet. Schreibt euch das hinter die Ohren. Bis
Mittwoch. Fühlt euch mal Sonntag. Gedrückt, bis Sonntag. Tschüssi, Leute.
Tschüssi.
Also wahnsinnigen Hunger irgendwie jetzt.
Ich auch.
Hast du schon was gegessen?
Ich war heute früh zu früh Abendbrot gegessen, um 18 Uhr schon
gebraten. Ach, scheiße, ich habe Mittag im Kebabland gegessen, war mega geil, aber jetzt habe ich wieder Hunger.
Ich will mir eigentlich abends nicht mehr so spät essen, aber dann esse ich früher und habe dann aber später wieder Hunger.
Ja, scheiße, ich will abends eigentlich mehr essen jetzt in Zukunft. Mich besser träumen.
Besser auch machen.
Bis Sonntag.